Ich freue mich immer wieder darüber, wenn ich das Privileg habe, in einen Gottesdienst gehen zu dürfen. Das ist nämlich gar nicht immer so einfach. Wie ich erwähnt habe, ich habe einen kleinen Sohn und diese Zeit morgens ist oft so eine Zeit, vielleicht ne, die Eltern sind, wissen das. Es kann so eine Zeit sein, wo er dann vielleicht gerade das erste Schläfchen nochmal macht oder das ist so eine Zeit, wo man mal gerade aufgewacht ist und man sich so denkt, so, oh, und jetzt Stress und Hektik und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass das alles irgendwie funktioniert und dann ab in die Gemeinde. Dann sitzt man in einem Mutter-Kind-Raum oder einem Eltern-Kind-Raum und man kriegt überhaupt nichts mit, was jetzt da eigentlich gerade läuft, weil man sitzt da und man hört nur und man hört nur spielen und man hört nur und man kriegt immer nur Fetzen mit. Deswegen ist es wichtig, dass man als zum Beispiel als Ehepaar gemeinsam in den Gottesdienst geht, damit der andere dem nochmal erklären kann, um was ging es eigentlich in dem Gottesdienst. Das kann sehr hilfreich sein, wenn man nur Fetzen mitbekommen hat, weil man, ihr kennt das vielleicht, wenn man die Bibel auch nur aus, ja immer mal hier ein Vers und da ein Vers liest, dann kriegt man irgendwie keinen richtigen Zusammenhang. Und heute ist so dieser erste Sonntag im neuen Jahr. Und es ist schön, dass ihr diesen Weg gefunden habt hierhin. Ist es euch auch schon mal so gegangen, so geht es mir manchmal, dass ihr das Gefühl hattet, ich habe was geschafft. Wenn du so ein Projekt hattest und das Ende ist absehbar und du sagst, oh, das ist ein bisschen theoretisch, wir machen es ganz praktisch. Stell dir vor, du willst ein Zimmer renovieren. Kein ganzes Haus, sondern nur ein Zimmer. Du weißt, die Wände müssen gestrichen werden, hier muss ein neuer Fußboden rein. Das ist alles relativ überschaubar. Aber du gehst ja eigentlich noch Vollzeit arbeiten, kommst nach Hause, du bist fix und fertig. Naja, und diese Renovierung, die wird und wird nicht fertig. Weil du hast dir vorgestellt, ich streiche die Wände und ich verlege einen Boden. Du wusstest ja überhaupt nicht, was da noch für Probleme auf dich zukommen. Ja, die alte Tapete macht man jetzt vielleicht doch besser runter und wir tapezieren dann doch vielleicht nochmal neu, wenn wir schon mal dabei sind. Und es gibt immer wieder neue Sachen. Ach, den Heizkörper könnte man eigentlich direkt auch noch streichen. Ach, wenn wir schon dabei sind, dann können wir doch noch. Immer wieder kommst du zu neuen Problemen und immer wieder denkst du dir so, wann wird das wohl fertig? Du brauchst immer länger, immer länger. Und irgendwann bist du an dem Punkt und sagst, so ein bisschen, ach guck mal, die Wände sind fertig, das ist fertig. Und irgendwann ist so dieser letzte Pinselstrich gemacht und du bist fertig. Du trittst zurück und sagst so, geschafft. Guck mal, wie schön das ist. Was ist das für ein Gefühl, wenn du endlich mit was fertig bist? Du hast schon während der Renovierung immer mal so ein paar Bilder gemacht, um den Fortschritt zu teilen, um das anderen zu sagen, guck mal, wo wir schon sind, was wir schon alles gemacht haben. Du hast natürlich auch Bilder gemacht, um andere zu fragen, ob sie dir vielleicht Tipps geben können, wie du das besser machen kannst, wie du die Probleme lösen kannst. Aber jetzt bist du fertig. Jetzt kannst du mit Stolz erzählen, was eigentlich so passiert ist. Und manchen Menschen geht das tatsächlich auch so, zum Beispiel Schülern geht das so, kurz bevor die Ferien anfangen. Da ist nochmal so Klausurenphase. Du musst einfach noch, und du weißt ganz genau, in 2 Wochen, da habe ich noch 5 Klausuren in der Woche und noch das und noch das und noch das, aber dann sind Ferien. Dann habe ich das geschafft. Dann ist das Halbjahr wieder rum oder das Schuljahr ist endlich vorbei. Ich komme auf die weiterführende Schule oder das Schuljahr ist endlich vorbei, ich habe mein Abi in der Tasche. Und ich glaube, euch werden noch so die eine oder andere Geschichte einfallen, das eine oder andere Beispiel, wo euch das auch so geht. So ging es uns das vielleicht auch vor Weihnachten. Du hast die letzten Geschenke gekauft. Geschafft. Jetzt nur noch schnell in den Gottesdienst, dann gehen wir nach Hause und dann werden die Geschenke ausgepackt. Dann müssen wir aber eigentlich noch essen und dann kommt noch dies und dann kommt noch jenes. Und dann sitzt du abends da, nachdem die Kinder wieder im Bett sind, nachdem sie alles ausgepackt haben, sagst, geschafft. Und jetzt stehen wir heute hier. Weihnachten ist vorbei. Silvester ist vorbei, das neue Jahr hat begonnen, du bist wieder auf der Arbeit. Die Schüler haben noch einen Vorteil, die haben noch eine Woche Ferien hier in Hessen. Das ist für die ganz gut, für die Eltern, die arbeiten gehen müssen, vielleicht dann nicht so gut, wenn die Kinder noch eine ganze Woche da sind und man nicht weiß, was sie so machen. Aber der Alltag kehrt wieder ein und das Leben normalisiert sich, wie man das so schön sagt. Und um diesen Alltag soll es heute auch in unserer Predigt gehen, nämlich um den Glauben im Alltag. Und der Paulus, der ermutigt uns und der ermahnt uns, unseren Glauben im Alltag zu leben. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Spannungsfeld für uns als Christen. Wie kann ich das, was ich am Sonntag in der Predigt gehört habe, wo ich vielleicht manchmal auch nur mit halbem Ohr hinhöre, wie kann ich das in der Woche umsetzen? Das ist auch die große Spannung für die Leute, die predigen. Wie kann ich das, was wir aus dem Bibeltext lesen, wie kann ich das weitergeben an die Leute, die hier sitzen, sodass sie das in ihr Alltag integrieren können? Wie gelingt das, dass wir nicht in zwei Welten leben? Als Christ sonntags hier im Gottesdienst und ja, vielleicht sonst unter der Woche ist ja vielleicht noch Jugend für die jüngeren Leute oder ist es mal noch ein Hauskreis oder ist man noch dies und jenes oder in den Ferien, du bist auf einer Freizeit, das ist auch total schön. Aber das hat ganz wenig damit zu tun, wie ich in meinem Alltag bin, wie ich in der Schule auftrete, wie ich vielleicht in der Firma arbeite, wie ich in meiner Familie mit den Menschen umgehe. Ich glaube, die meisten von uns, die bemühen sich, das Christsein irgendwie im Alltag zu leben. Wir wollen doch versuchen, so zu leben, dass uns andere abspüren können, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir ihn lieben, dass wir Gottes Willen tun. Ich glaube, das wünschen wir uns doch, dass jemand auf uns zukommt und sagt, oh, ich habe das Gefühl, du strahlst eine Liebe aus, die kann ich überhaupt nicht fassen. Ich habe das Gefühl, so wie du deine Arbeit machst, also das ist anders als bei den Kollegen. Erzähl mir doch mal, warum das so ist. Ich lese uns nochmal den Text, den wir schon gehört haben. In Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder und auch Schwestern, also ihr seid auch gemeint, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Erneuerung des Sinnes, das kann man auch mit Denken oder Wollen übersetzen. Durch die Erneuerung meines Denkens, meines Wollens. Paulus beginnt seine Predigt mit den Worten, ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, durch die Erbarmungen Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Und das ist das Erste. Und es ist wichtig, glaube ich, dass wir das hören und dass wir das ganz bewusst wahrnehmen. Die Ermahnung, die uns Paulus hier nennt, im Alltag den glaubwürdigen Christen abzugeben, das kommt durch die Barmherzigkeit Gottes, durch die Erbarmung Gottes. Zuallererst steht Gott und seine Barmherzigkeit uns gegenüber. Und es steht diese Zusage über uns, dass Gott uns sagt, ich habe dich lieb. Gott ist nicht gegen dich, Gott ist für dich. Gott ist auf deiner Seite. Aber das hast du dir nicht verdient. Das schenkt dir Gott. Wir leben aus dieser Gnade und Gottes Barmherzigkeit ist diese Grundlage dafür. Und Paulus erinnert uns in dem Römerbrief, in den Kapiteln 1 bis 8, als wer sie noch nicht gelesen hat, dürft ihr gerne machen. Die Bibel ist dafür da, dass man sie lesen darf, also nur mal so als Tipp. Der erinnert uns in dem Römerbrief vorher schon, in Römer 8 zum Beispiel, dass ich ein Kind Gottes bin. Römer 5, Vers 1, dass ich Frieden mit Gott habe. Römer 3, 28, dass wir gerecht geworden sind durch den Glauben. Dass Gott uns das geschenkt hat. Und das ist auch so das Erste, was man, glaube ich, in so einem neuen Jahr hören muss. Du bist geliebt, du bist von Gott geliebt und du kannst gar nichts dagegen tun. Du kannst dich schlecht Gott gegenüber verhalten, das ändert aber nichts an seiner Position dir gegenüber. Gott liebt dich von ganzem Herzen und in seinen Augen bist du unendlich wertvoll. Er gibt deinem Leben letztendlich den Sinn, der es lebenswert macht. Du bist berufen zu einem Leben mit Gott. Und ich glaube, das ist auch so der Grund unseres Glaubens. Wir leben durch diese Barmherzigkeit Gottes. Und ich finde, das ist manchmal so schwierig in Worte zu fassen, weil das so Worte sind, mit denen man sich noch nie auseinandergesetzt hat. Was bedeutet das denn eigentlich? Was bedeutet es, dass in 1. Korinther 3, Vers 11 steht, und einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Was bedeutet das denn für mich? Noch bevor wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden können, hat er sich für uns entschieden. Und das Wort Barmherzigkeit oder Erbarmung, vielleicht fällt euch direkt ein Beispiel ein, wo ihr sagt, ja, das war barmherzig. Wenn du dir überlegst, wie kann ich jemandem barmherzig gegenüber sein, dann ist Barmherzigkeit etwas, was du dir nicht verdienen kannst. Du kannst mit 200 durch die geschlossene Ortschaft fahren, und du wirst angehalten von der Polizei und es ist gar nicht gerecht, wenn der Polizist sagt, er ist schon in Ordnung. Ich glaube, da würde jeder sagen, sei mal ganz im Ernst. Das ist nicht Barmherzigkeit, das ist nicht mal gerecht. Gerecht wäre, wenn du deine Strafe dafür erhältst. Und so wie wir Schuld haben, weil wir Dinge nicht tun, die Gott von uns verlangt. Ja, Gott hat ganz klar gesagt, hey, pass mal auf, ich habe hier verschiedene Anforderungen für euch, das wünsche ich mir. Und Jesus, der ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen, der hat gesagt, ey, guck mal, das Gesetz Gottes, das Gesetz Mose, wenn du als Mann nur eine Frau siehst und sie begehrst, dann hast du schon mit ihr die Ehe gebrochen. Ich dachte, das ist ja unmöglich. Das kann ich doch gar nicht leben. Wie soll das denn funktionieren? Gottes Anforderungen, die sind so, wenn du neidisch auf jemanden bist, hey, hast du schon verloren. Und für mich war das so, das zu verstehen, dass Barmherzigkeit, dass die Erbarmung bedeutet, du hast es nicht verdient. Du kannst alles versuchen, was du willst. Du kannst dein Leben so perfekt leben wollen, wie du das nur kannst. Und irgendwann kommt der Punkt und du fällst. Und du schaffst es nicht. Da kommt Wut in dir hoch. Und du hast versagt. Dann kommt Gott und sagt, ich liebe dich. Ich habe dir alles vergeben. Und er beruft dich wieder ganz neu zu einem neuen Leben mit ihm, zum ewigen Leben. Und Paulus, hier schreibt er so, ich ermahne euch nun. Für uns ist Ermahnung, glaube ich, oft so ein Wort, was wir vielleicht mit Kindererziehung in Verbindung bringen. So stehst du da mit ausgehobener Hand, ja, mit Zeigefinger. Du. Pass mal bloß auf. So erwarten wir das auch in der Gemeinde oder mit anderen, ne, dass Ermahnung so, oh, das ist richtig böse vielleicht. Das macht mich fertig. Aber das griechische Wort, was hier verwendet wird, das bedeutet eben ermahnen und ermutigen. Das bedeutet sich bedeutet einfach nur, dass du den anderen ermutigst, ein Leben mit Gott zu leben. Dass du hingehst und sagst, ey, weißt du was? Ich sehe, dass da etwas bei dir im Argen liegt. Und ich will dir helfen. Heutzutage sagt man vielleicht, das ist eine Kritik, aber das ist auch eine erbauende Kritik. Du gehst hin und du willst ihm weiterhelfen. Du willst ihn nicht fertig machen, sondern du willst ihm weiterhelfen. Aber über allem steht erstmal, ich bin Sünder. Ich habe viele Dinge falsch gemacht, aber Gott hat mir vergeben und er erbarmt sich meiner. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass diese Barmherzigkeit Gottes uns ermutigt und uns befähigt, dass wir handeln dürfen. Weil ich bin jetzt frei. Und jetzt darf ich das tun, was Gott von mir möchte. Und das ist das Leben als Gottesdienst. Und ich glaube, uns geht das manchmal so, dass der Gottesdienst der Sonntag ist. Sonntagmorgen, 10.30 Uhr ist es hier. Und eine Stunde haben wir Gottesdienst und dann gehen wir wieder nach Hause. Paulus, der redet aber von Gottesdienst und meint damit viel mehr. Es ist nicht nur diese eine Stunde. Er meint das ganze Leben. Und ich glaube, manchmal sitzt man hier als Gemeindemitglied oder auch der Pastor oder die Ältesten, die stellen sich immer wieder die Frage, wie können wir Gottesdienst attraktiver gestalten? Jetzt nach Corona, die Reihen leeren sich ein bisschen oder sie füllen sich langsam wieder, wie auch immer, aber es fehlen doch Leute. Wie können wir das attraktiver gestalten? Wie können wir einladend sein für andere? Wie können wir das moderner gestalten, dass jüngere Menschen kommen? Wie können wir das bewahren, dass die Älteren nicht verloren gehen? Dass die nicht sagen, oh, das ist mir jetzt alles zu modern. Und ich glaube, das sind gute und wichtige Fragen. Aber in unserem Predigttext geht Gottesdienst noch viel weiter. Wie können wir als Christen in unserem Alltag so leben, dass unser Glaube und unsere Hoffnung sichtbar wird? Wie können wir in der Schule, in der Familie, im Verein, im Dorf, wie können wir so leben, dass die Menschen neugierig werden? Dass sie diesen Gott kennenlernen wollen, den wir dienen, dem wir nachfolgen. Wie sieht denn unser Gottesdienst im Alltag eigentlich aus? Und der Martin Luther, der hat das mal so ausgedrückt, ich kann Gott nicht nur dienen, indem ich in die Kirche gehe, ich kann Gott auch in meinem Alltag dienen. Luther hat das so formuliert, er hat gesagt, in meinem Beruf und Stand. Dienen, das heißt, das zu tun, was ein anderer mir sagt. Einem Herrn dienen bedeutet, das auszuführen, was der Herr mir sagt, was der Herr Jesus mir sagt. dass er mir aufträgt, dass ich in seinem Sinne handle. Und hören, was Gott mir sagt, das kann ich in einer Predigt oder beim Lesen der Bibel. Und dann muss ich es tun. Und dann darf ich es tun. Und Luther, der sagt es so, auch die Magd, die im Hause kocht, spült und kehrt, die dient Gott. Auch das ist ein Gottesdienst, wenn sie es zur Ehre Gottes tut. Müssen wir vielleicht manchmal sacken lassen. Wenn ich das zur Ehre Gottes tue, dann kann ich auch Rasen mähen. Gottesdienst heißt, in Gottes Sinne in der Welt zu handeln. Und alles, was wir tun, mit Worten oder mit Werken, das alles im Namen des Herrn Jesus zu tun und Gott dem Vater durch ihn zu danken. Steht in Kolosser 3, Vers 17. Alles, was wir tun, in Worten oder Werken. So wie du dich als Schüler in deiner Klasse verhältst, ist das Gottesdienst. Wenn du Gott die Ehre dafür gibst. Wie du als Eltern deine Kinder erziehst, ist das Gottesdienst. Wie du mit deinen Nachbarn redest und wie du feiern gehst, wie du ein Bierchen trinkst. All das kann Gottesdienst sein, wenn du Gott die Ehre dafür gibst. Wenn du aber auf einer Feier bist und trinkst halt zwei Kästen Bier und besäufst dich, dann darf ich dir die Frage stellen, was würdest du tun, wenn Jesus neben dir steht? Würdest du dich genauso verhalten? Mir hat das oft zu denken gegeben, wie ich mich verhalte, wenn Jesus neben mir steht. Das hat er gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus ist hier, der ist hier bei uns. So wie du dich verhältst und Jesus steht neben dir. Jetzt denkst du vielleicht, okay, Jesus ist schon ziemlich, also klar, ich würde mich nicht ganz so verhalten. Würdest du dich so verhalten, wenn deine Mutter neben dir steht oder dein Vater? Würdest du genauso reden, genauso handeln? Oder wenn deine Kinder neben dir sind, würdest du das genauso tun? Gottesdienst im Alltag heißt, dass man sich nicht der Welt gleich macht, sondern dass du einen Unterschied machst. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Und was wir auch brauchen, ist dieser Gottesdienst am Sonntag. Und ich glaube, manchmal gerät das auch so aus der Vergessenheit. Ne? Also dass man so sagt, so, ach irgendwie, ich kann mir doch auch sonntags den Gottesdienst zu Hause angucken, online. Da kann ich mich schön im Schlafanzug auf meine Couch setzen und guck mal die Predigt, hör mir das an. Und es kann auch gut sein, dass man sich da eine Predigt anhört. Aber wir brauchen auch die Zeit mit anderen Menschen. Gerade dann, wenn es kriselt. Gerade dann, wenn es nicht gut läuft, auch in der Gemeinde nicht. Und ich glaube, das kennen wir alle. Wir kennen alle Streit und wir kennen das, dass irgendwie was nicht stimmt. Wisst ihr, woran das liegt? Es liegt daran, dass wir unterschiedlich sind. Es liegt daran, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Dass wir normalerweise in der Zusammenstellung uns nirgendwo treffen würden. Weil die einen sind Rentner, die anderen gehen arbeiten. Die einen spielen Schach und die anderen Computer. Die einen machen das, die anderen machen das. Wenn wir unsere Hobbys mal hier so angucken, da finden wir hier, glaube ich, vielleicht 3, 4, 5 Leute maximal, die das gleiche Hobby und die gleiche Interesse zu der gleichen Tageszeit haben. Und hier sitzen wir als Geschwister. Ich habe 6 Geschwister zu Hause und ich weiß, wie das ist, mit Geschwistern umgehen zu müssen, die unterschiedliche Interessen haben. Jetzt an Weihnachten, das ist das auch so. Die einen wollen das essen, die anderen wollen das essen. Ja, was machst du denn? Du musst einen Kompromiss finden. Und Gottesdienst bedeutet eben auch, mit Leuten zusammen zu sein, die man manchmal vielleicht auch ertragen muss. Und dann steht jemand hier vorne und predigt was oder hält eine Moderation, den du eigentlich gar nicht leiden kannst. Und dann erzählt diese Person etwas, wo dir das Herz aufgeht. Du sagst, eigentlich würde ich dieser Person, die würde ich nicht mal angucken, aber jetzt steht er da vorne und predigt. Oder sie. Jetzt erzählt sie etwas oder sie betet. Und auf einmal denke ich, boah, wie gut, dass Gott uns so unterschiedlich zusammengestellt hat im Gottesdienst. Und viele vergessen genau das. Die machen das, was ihnen gefällt. Die sagen, naja, ich höre mir die Predigt an zu dem Thema, das mich gerade interessiert. Wenn du aber in einen Gottesdienst gehst oder die Gemeinschaft mit Christen, stellst du vielleicht manchmal fest, dass eine Predigt gehalten wird, die du dir niemals so selber anhören würdest. Und vielleicht auf einmal da sitzt und du wirst ermahnt oder du wirst ermutigt, wieder neue Schritte zu gehen. Und Gemeinde ist auch der Ort, wo auch Jesus uns ganz neu begegnet. Und ich glaube, das dürfen wir auch ganz neu so sehen. Wir haben das vorhin gehört in der Einleitung, wie viele Stunden und Tage und Minuten und Sekunden es eigentlich so in einem Jahr gibt. Und in einer Woche gibt es 168 Stunden. Und eine davon verbringst du im Gottesdienst. Und ich glaube, wir bräuchten das so, dass wir einen täglichen und festen Rhythmus haben aus Gebet und Arbeit, aus Stille vor Gott und Aktion, aus Nehmen und Geben, sich von Gott dienen zu lassen und Gott zu dienen, Pausen zu haben zum Auftanken. Ich glaube, es ist wichtig, einen guten Rhythmus zu finden, wie es gut funktioniert. Da muss man manchmal ausprobieren. Da muss man vielleicht auch manchmal andere Leute fragen, wie die das handhaben. Ich will uns da ein paar ganz praktische Dinge nennen, wie das aussehen kann. In dem Vers 12, also Kapitel 12, Vers 2 steht, wir sollen das alles tun, damit wir verändert werden und beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist. Und damit wir das beurteilen können, ob es Gottes Wille ist. Vom Kennen zum Können, das geht nur durch Übung. Die Übung 1 ist, dass du regelmäßig in den Gottesdienst gehst. Es ist so plump, aber es ist so wichtig. Zur Stärkung und zur Ermutigung. Wenn du zu Hause sitzt, woher sollen die Leute wissen, wie es dir geht? Wenn du hier im Gottesdienst bist, kannst du Leuten begegnen und denen sagen. Oder es kommen Leute auf dich zu sagen, so, boah, du siehst ganz schön fertig aus. Du sagst, ja, weißt du, was ich für eine Woche hatte? Wenn du zu Hause sitzt, spricht dich keiner an. Auch das dürfen wir einüben, mal auf Leute zuzugehen. Nicht unbedingt zu sagen, du siehst so fertig aus, weil das ist für manche auch nicht so toll. Aber Leute zu ermutigen. Ey, weißt du, was kann ich mal für dich beten? habe noch niemanden getroffen, zu dem ich gegangen bin und gefragt habe, kann ich für dich beten, der gesagt hat, nein, das will ich nicht. Und wir hatten im Studium so Einsätze, wo wir raus sind auf die Straße und sollten einfach Leute ansprechen. Da hat mir jemand gesagt, sprich immer die Leute an, mit denen du auf keinen Fall reden würdest. Der dir am unsympathischsten erscheint, der, vor dem du am meisten Angst hast, auf den geh zu und sprich mit dem und sag, kann ich für dich beten? Ich hatte dann mein Gebet für eine Frau, eine muslimische Frau. Und ich habe gesagt, ja, kann ich für dich beten? Die guckte mich an, sagt, was willst du denn jetzt von mir? Sie hat gesagt, ja, du darfst für mich beten. Dann habe ich für sie gebetet und dann hat sie über beide Ohren gestrahlt und gesagt, so, also, sie hat das immer anders erlebt, so fertig abgepackt und ne, in der Moschee und wie das halt so läuft. Aber das war ja ganz persönlich für mich. Versucht's mal. Geht mal auf jemanden hin und sagt, kann ich für dich beten? Oder segne Menschen. Geh einfach hin und segne jemanden. Sag, darf ich dich segnen? Du sprichst Gottes Liebe über diesen Menschen aus. Das wird dich verändern und das wird die Menschen verändern. Als zweite Übung darf ich dir mitgeben, plan dir feste Gebetszeiten ein in deinem Tagesablauf. Jetzt denkst du dir vielleicht, boah, das ist ganz schön schwierig. Naja, du hast doch verschiedene Routinen. Vielleicht betest du in Zukunft beim Zähneputzen. Vielleicht betest du vor dem Essen oder du betest sogar nach dem Essen, weil dann ist das Essen schon gegessen und dann hast du ein bisschen Ruhe. Vielleicht betest du in den Pausen auf der Arbeit und in der Schule. Oder du betest, wenn du nahe zu einer Kirche wohnst und es läuten die Glocken. Dann sagst du, ach, dann bete ich jetzt gerade. Du musst ja keine halbe Stunde beten, bis wieder die Glocke läutet. Dann bist du den ganzen Tag vielleicht beschäftigt, das kann ja auch sein. Du kannst es auch so machen, wie ich das gerne mache, beim Autofahren, wenn mich Leute ärgern. Weil die fahren alle so schlecht, das kann ja gar nicht sein. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch, so wie wir das alle denken, der ordentlich Auto fährt. Es kann ja wohl nicht sein. Entweder drängelt der oder der fährt so langsam. Und wenn ich fahre immer die richtige Geschwindigkeit. Und die nehmen mir auch immer die Vorfahrt. Und genau dann hinzugehen und sich nicht darüber zu ärgern, weil wenn du Zeit hast, dich über jemanden zu ärgern, hast du auch die Zeit, jemanden zu segnen. Sag doch einfach, Gott, segne diese Person. Begegne ihr. Du wirst merken, dass deine Wut sofort verschwindet und Gott dir begegnet und ihr begegnet. Und wem es schwerfällt, das alleine zu machen, dann such dir einen anderen Menschen. Tu dich mit Kollegen zusammen. Triff dich mit anderen Schülern, wenn es dir schwerfällt. Trefft euch mit Freunden. Wenn du das Privileg hast, deine Kinder zu erziehen, dann darfst du das auch tun. Zum Beispiel, wenn du Windeln wechselst, auch dann kannst du beten. Wenn du die Kinder noch stillst, auch dann kannst du beten. Und ich sage extra, das ist ein Privileg, die Kinder zu erziehen. Weil du hast die Möglichkeit, deinen Kindern die Liebe zu Jesus weiterzugeben. Wenn du, vielleicht bist du Großeltern, hast die Gelegenheit, deinen Enkeln die Liebe zu Jesus weiterzugeben. Von wem sollen die Kinder das lernen, wenn nicht von dir? Kinder lernen dadurch, dass sie das sich abgucken. Durch Nachahmung lernen sie. Wenn du regelmäßig in den Gottesdienst gehst, gehen sie auch regelmäßig in den Gottesdienst. Irgendwann kommen sie in die Pubertät und sagen sich dann, ach, was will ich eigentlich damit? Aber auch diesen Schritt müssen sie gehen. Wir haben gelesen, dass wir verwandelt werden sollen. Wir werden verwandelt werden. Gott ist hier der Handelnde, Gott tut. Und wir sollen prüfen, was Gottes Wille ist. Und wenn du wissen willst, was Gottes Wille ist, dann musst du Gottes Willen lesen. Gott hat seinen Willen niederschreiben lassen in der Bibel. Das ist seiner Wille. Wenn du die Bibel liest, dann weißt du, was gut ist und was Gott von dir möchte. Und anhand seines Wortes können wir das prüfen. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen zum Anfang von der Renovierung, von der ich gesprochen habe. Du hast gerackert, du hast geschuftet, du bist zu einem Ende gekommen. Und du strahlst voller Freude, weil du endlich fertig bist. Und es ist doch so schön geworden. Du teilst das mit jedem, weil du so begeistert bist. Und jetzt stell dir mal vor, Gottes Wort würde dich so begeistern. Der Gottesdienst in der Gemeinde, der würde dich so begeistern, die Predigt, das Leben mit Jesus, dein Gebetsleben, das würde dich so begeistern, dass du das mit anderen teilen willst. Dass du hingehst und sagst, guck mal, welche Bibelstelle ich gerade gelesen habe. Hammer, oder? Dass du das teilst, wenn du Probleme hast. Wenn du Probleme auch mit Gottes Wort hast, weil du sagst, das verstehe ich nicht. Dann geh hin und frag jemanden, wenn du es nicht verstehst. Es gibt doch genug Leute in der Gemeinde. Und vielleicht bist du der Einzige, der es nicht versteht. Oder den du fragst, der wird dir sagen, interessant, das verstehe ich auch nicht. Und dann sprecht ihr noch mit jemandem. Und vielleicht findet ihr keine Antwort. Ihr seid im Gespräch miteinander. Und irgendwann wird Gott euch sagen, guck mal, so habe ich das gemeint. Teilt das miteinander, eure Probleme, auch mit Gottes Wort, eure Probleme im Gebetsleben, eure Probleme im Glauben. Und teilt das, wo es gut läuft. Wo ihr sagt, boah, weißt du, was ich gerade gelesen habe? Hammer! Halleluja! Bei Renovierungen ist es so, dass man manchmal so Zwischenschritte setzt, dass man zum Beispiel sagt, ey, wir streichen jetzt erstmal die Wand. Du trittst zurück und sagst, fertig, erster Abschnitt. Wir verlegen den Boden, zweiter Abschnitt. Jetzt kommen die Möbel wieder rein. Und so kann man das machen, auch im Bibellesen. Wenn es dir schwerfällt, Bibel zu lesen, dann nimm dir kleine Ziele. Nimm dir ein kleines biblisches Buch. 2. Johannesbrief, 3. Johannesbrief, Judas. Das sind kleine Bücher, mit denen, die schaffst du zu lesen. Mach den kleinen Schritt. Sag, weißt du was? Das Buch will ich diese Woche lesen. Und dann liest du es und dann feierst du den Erfolg. Also, boah, guck mal, ich habe den ganzen 3. Johannesbrief gelesen. Hammer, und dann feierst du das. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann brauchst du nicht traurig sein. Dann gönnst du dir eine Pause und dann nimmst du dir das nächste Ziel vor. Ein realistisches, kleines, kurzes Ziel. Und du wirst nach einigen Wochen, nach einigen Monaten, wirst du da sitzen. Und du wirst zurückblicken auf deine Bibellesezeit und du wirst deine ganzen Erfolge sehen. Du wirst sagen, guck mal, wir haben 52 Wochen dieses Jahr. Und in 5 Wochen hat es nicht geklappt. Aber in 47 Wochen hat es geklappt. Und ich habe Bibel gelesen. Und es hat mich erbaut und Gott ist mir begegnet. Feier die Erfolge. Du darfst auch stolz darauf sein. Wenn du mit Gott Beziehung hast, Gott ist auch stolz auf dich. Das heißt nicht, dass du dir etwas einbilden musst darauf, so, boah, ich bin so diszipliniert, ich bin so toll. Dann bist du wieder von der falschen Seite vom Pferd gefallen. Betrachte die Erfolge, feier das. In der neuen Genfer Übersetzung steht unser Predigttext so in dem ersten Vers, und das ist der Abschluss. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Amen. Ich will noch ganz kurz mit uns beten. Oder länger. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, du bist der König der Könige, du bist der Herr der Herren, du bist der Schöpfer des ganzen Universums. Du bist so groß und so mächtig. Und das alles dürfen wir erfahren durch dein Wort, was du uns gegeben hast. Durch deinen Willen, den du hast niederschreiben lassen. Und dein Wunsch ist es, mit uns eine Beziehung zu leben. Dein Wunsch ist es, dass du ja, mit uns lebst. Dass wir unser Leben, was du uns geschenkt hast, als würdigen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich bete dafür, dass du uns in diesem Jahr ganz neu hilfst, mit dir zu leben, mit dir unterwegs zu sein, mit dir zu reden, mit dir, ja, von dir einfach zu erfahren. Gib uns die neue Motivation. Breite du dich neu in uns aus. Nimm du den Raum ein, den du in unserem Leben haben willst. Und verwandle du uns ganz neu. Danke, Vater. Danke für deine Größe. Danke für deine Gegenwart. Für deine Nähe. Danke, dass du bei uns bist. Dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, damit wir mit deiner Kraft leben dürfen. Danke, dass du bei uns bist. Amen.